Fast 6 Millionen Straftaten sind vergangenes Jahr in Deutschland angezeigt bzw. ermittelt worden. 5,5% mehr als 2022. Was verstört, sind ganz andere Steigerungsraten bei Gewalt, Raub und Jugendkriminalität. Knapp zweistellig, in manchen Deliktsbereichen weit darüber. In dieser polizeilichen Kriminalstatistik geht es um Tatverdächtige, nicht um rechtskräftig Verurteilte. Immer wieder für Diskussionsstoff sorgt der Zusammenhang von Zuwanderung und Kriminalität. Anstieg der Straftaten, was folgt aus der Kriminalstatistik? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Deshalb geht es heute um das notwendige, aus meiner Sicht harte Durchgreifen des Rechtsstaates, ebenso wie um stärkere Prävention.
Ja, soweit die Worte der Bundesinnenministerin heute auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung der Kriminalstatistik und den politischen Maßnahmen, die sie plant. Und damit herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Irene Mihalic ist bei uns, erste parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Grünen im Bundestag. Und ihr bürgerlicher Beruf ist Polizeibeamtin. Alexander Throm ist innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Gina Rosa Wollinger ist Professorin für Soziologie und Kriminologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Und außerdem betreiben sie einen Podcast mit dem Titel True Criminology. Und Daniel Gräber ist Ressortleiter beim politischen Monatsmagazin Cicero. Frau Mihalic, die Zahl registrierter Straftaten, wir haben es gerade gesehen, ist auf knapp 6 Millionen gestiegen und ist damit so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Was sagt das über die Sicherheit in Deutschland aus?
Also erst einmal verhältnismäßig wenig, muss man sagen. Also wir leben immer noch in einem der sichersten Länder der Welt. Wir leben in einem Rechtsstaat. Gleichwohl muss uns natürlich der Anstieg besorgen, insbesondere im Bereich der Gewaltkriminalität und im Bereich der Jugendkriminalität. Das sind Zahlen, die wir selbstverständlich nicht akzeptieren können, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Es wäre aber falsch, allein auf Grundlage der Statistik direkt Schlussfolgerungen zu ziehen für die Sicherheitslage in unserem Land. Denn darüber trifft die Statistik leider zu wenig Aussagen.
Darum, es gibt mehr Gewalt, mehr Jugend, mehr Ausländerkriminalität. Das sind die Worte der Innenministerin gerade gewesen. Das sind Entwicklungen, die deutlich benannt werden müssen. Auch das hat die Innenministerin gesagt. Wenn man jetzt die Probleme benennt, welche Maßnahmen müssen da folgen? Überzeugt Sie das, was die Innenministerin da heute vorgeschlagen hat? Sowohl ein Rechtsstaat, der massiv Sanktionen erteilt, wie eben auch Prävention und Ursachenforschung?
Naja, die Zahlen sind alarmierend, aber auch erhellend, sodass wir wissen, wo wir genau hinschauen können und müssen und wo die Ursachen sind. Nur das, was die Frau Faeser hier zum wiederholten Male ankündigt, das überzeugt mich sehr wenig, weil sie eben nichts von dem, was sie bisher angekündigt hat, in ihrer bisherigen Amtszeit dann auch umsetzt. Das ist ja das Problem, dass wir insbesondere unter der Ampelregierung keinerlei Konsequenz in der Kriminalitätsbekämpfung feststellen können.
Frau Wollinger, sobald das Thema Kriminalstatistik oder Straftaten in den Fokus der Öffentlichkeit richtet, geht es vor allen Dingen auch um Kriminalität, deren Ausländer verdächtig sind, in diesem Fall bei der Kriminalstatistik. Jetzt ist es so, in Deutschland leben etwa 15% der Menschen, die in Deutschland leben, haben keinen deutschen Pass, sind also nicht Deutsche. Der Anteil an in dieser Kriminalstatistik bei den Tatverdächtigen liegt aber bei 41%. Ich glaube, wenn man die ausländerspezifischen Straftaten wie Passvergehen rausrechnet, immer noch 37, das ist doch ein signifikanter Unterschied. Was lässt sich aus dieser Zahl oder diesen Zahlen ableiten?
Ja, bei diesen Zahlen muss man genau hingucken. Einmal können wir diese Zahlen nicht in Relation setzen zur Wohnbevölkerung, weil wir auch ausländische Tatverdächtige haben, die nicht zur Wohnbevölkerung gehören. Und dann gibt es auch viele Faktoren, die auch dafür sorgen, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit eher ins Hellfeld geraten. Auch das muss man sich anschauen.
Also deren Straftaten oder mutmaßliche Straftaten ermittelt werden.
Ja. Genau. Und dann gibt es noch einige kriminalitätsfördernde Faktoren, die eher bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit vorliegen. Wenn wir das berücksichtigen, dann sehen wir keinen Unterschied. Also der Status des Passes, der hängt nicht mit dem Verhalten zusammen. Und das sehen wir auch in der kriminologischen Forschung ganz klar. Es sind andere kriminalitätsfördernde Faktoren, die hier Einfluss ausüben.
Herr Gräber, jetzt wird diese Kritik ja wird diese Statistik, die wir da jetzt heute vorliegen haben, ja oft kritisiert, auch von renommierten Kriminologen. Sie sei zu wenig aussagekräftig, würde ja sogar noch Ressentiments anheizen. Haben die da mit dieser Einstellung auch recht?
Also ich finde nicht. Ich finde im Gegenteil, ich begrüße es, dass über dieses Thema, was ja eigentlich spätestens seit 2015 in Deutschland eine Rolle spielt, nämlich wie verändert die unkontrollierte Migration, die wir nach wie vor haben und als großes Problem, glaube ich, auch haben, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Und wissen Sie, einer jungen Frau, die sich nachts nicht mehr durch bestimmte Parks, nicht nur in Großstädten, auch in Kleinstädten inzwischen traut oder an Bahnhöfen, Angst hat, ob die begründet sein mag oder nicht und was der individuelle Hintergrund derjenigen jungen, oft aus arabischen, afrikanischen Ländern stammenden Männer dort ist und ob sie eine tatsächliche Gefahr sind, sei dahingestellt. Aber das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Menschen in Deutschland hat rapide abgenommen und dass das im Zusammenhang zu Angela Merkels Entscheidung, die Grenzen komplett zu öffnen und jeden einreisen zu lassen, der das Wort Asyl an der Grenze ausspricht, was ja nach wie vor der Fall ist. Ich glaube, dass das ein massives Problem ist, was uns auch wirklich politisch auf die Füße fällt. Das ist höchste Zeit, dass das auch so angesprochen wird. Und deswegen begrüße ich es, dass es diesmal bei der Statistik auch dieses Thema zumindest ansatzweise eine Rolle spielt.
Also jetzt haben wir eine gefühlte Sicherheitslage oder auch Unsicherheitslage. Und wir haben eine reale, die durch Statistiken unterfüttert wird. Müssen wir da mehr unterscheiden zwischen einem subjektiven Gefühl von Bedrohung und das ist objektiv, Frau Michalitsch hat das gerade gesagt, ja in einem sicheren Land leben, nicht so ist, wie das viele Menschen denken?
Naja, das subjektive Sicherheitsempfinden wird natürlich geprägt durch Erfahrungen, die man tagtäglich in seinem Leben macht und es ist schon durchaus unterschiedlich auch in den einzelnen Regionen. Aber dieses Empfinden wird ja durch die Statistik bestätigt, durch objektive Zahlen, dass es objektiv schlechter geworden ist, dass wir objektiv mehr Straftaten haben. Und dann sollten wir da schon genau hinschauen und analysieren. Wir sollten es nicht versuchen, von Anfang an zu negieren oder zu relativieren. Es gibt Unterschiede in den Tätergruppen, auch in den Nationalitäten. Und das muss man dann auch entsprechend ansprechen, weil ansonsten glaube ich, dass wir auch dem Sicherheitsempfinden insgesamt einen Bärendienst erweisen, wenn die Menschen nämlich wahrnehmen, dass ihre Bedenken, ihre Ängste, ihre Probleme nicht ernst genommen werden, dann werden sie sich andere Lösungen suchen.
Werden sie zu wenig ernst genommen?
Ich möchte dem Kollegen Trohm da total zustimmen in der Analyse, dass wir uns natürlich um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auch Sorgen machen müssen, definitiv. Umso besser sind wir aber meiner Ansicht nach beraten, wenn wir tatsächlich, und da bin ich Ihnen für Ihre Einordnung sehr dankbar, die Kriminalstatistik zum Anlass nehmen, um eben genau hinzuschauen. Und das ist ja eben der Unterschied zwischen genauem Hinschauen und vorschnellen Schlussfolgerungen. Also ich rate allen ab, von auf Basis dieser Kriminalstatistik politische Schlussfolgerungen abzuleiten. Das wäre erstens ja wesentlich zu kurz gegriffen, zweitens unseriös und drittens zu schnell. Sondern wir müssen die Zahlen zum Anlass nehmen, um wirklich genauer hinzuschauen, hinter die Ursachen zu blicken. Wir haben eben auch von Frau Wollinger gehört, es gibt verschiedene kriminalitätsfördernde Faktoren. Die Bevölkerung setzt sich anders zusammen, wenn Menschen in unser Land kommen beispielsweise. Und das hat auch demografische Auswirkungen. Ich glaube, Deutschland war noch nie so jung, ja, wie in den vergangenen 10 Jahren, wie heute. Ja, also auch das ist etwas, was berücksichtigt werden muss. Und das bestärkt mich auch in meiner Auffassung zu sagen, wir brauchen dringend mehr Ursachenforschung. Das heißt, wir müssen genauer hinschauen. Die Große Koalition hat ja noch einen periodischen Sicherheitsbericht auf den Weg gebracht, der leider etwas schmal geraten ist. Wir als Ampelkoalition haben uns vorgenommen,
das von der Kriminalstatistik?
Dass eben die Zahlen nicht nur anders eingeordnet werden, sondern es wird wesentlich mehr Hintergrundforschung betrieben. Das Dunkelfeld wird angeschaut. Es lassen sich längere Kriminalitätsentwicklungen erkennen und dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen daraus ableiten. Und dazu rate ich uns, Und wir als Koalition haben uns ja vorgenommen, eine solche Berichtslegung gesetzlich zu verankern, vergleichbar zu machen und eben auch zügig auf den Weg zu bringen.
Gut, das Dunkelfeld ist das eine, über das man natürlich jetzt nicht gesichert diskutieren kann. Hellfeld haben Sie schon genannt, also das, was jetzt ermittelt worden ist. Frau Wollinger, Sie haben gerade die Ursachen schon mal angesprochen. Was sind das genau für Ursachen? Sie haben hat etwas oft mit der Herkunft der Menschen zu tun, mit ihrem sozialen Status, mit Gewalterfahrung, zum Beispiel in Herkunftsländern oder auf der Flucht. Werden diese Ursachen zu wenig berücksichtigt?
Es gibt Untersuchungen, Dunkelfelduntersuchungen, die sich sehr genau angucken, welche Faktoren dazu führen, dass jemand gerade so im Bereich Jugendgewalt straffällig wird. Und da sehen wir so die Klassiker, sind dabei sozioökonomische Faktoren, Bildung, gewaltlegitimierende Einstellungen. Und wenn wir diese Faktoren berücksichtigen, dann hat es keinen Effekt mehr, ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Also die Gründe, warum jemand straffällig wird, die sind bei Deutschen oder Nichtdeutschen, wie auch immer wir die jetzt definieren, genau dieselben. Wir finden aber, dass Menschen mit Migrationshintergrund mehr dieser kriminalitätsfördernden Faktoren aufweisen. Und da kann man jetzt fragen, woran liegt das? Da muss man sich auch je nachdem die Faktoren einzeln angucken. Und wir sehen ja auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch eher von Armut betroffen sind, schlechtere Perspektiven haben und dergleichen. Also da fallen Sachen zusammen. Und ich finde, es ist ganz zentral, dass wir das so betrachten. Ja, also mir geht es überhaupt nicht darum, wegzureden, dass wir Menschen haben, die eher von Kriminalität irgendwie betroffen sind oder dergleichen. Aber wenn wir das nicht machen, wenn wir das an dem Status Ausländer, Nicht-Ausländer machen, an dieser Vergleichskategorie, wo Menschen zusammengefasst werden, die einerseits in Deutschland aufgewachsen sind oder die gerade geflohen sind oder die gut vorbereitet irgendwie eine Arbeitsstelle hier antreten, wenn wir diese heterogene Gruppe in einen Topf werfen, dann ist das keine Erklärung, die sich daraus ergibt. Und wir schüren damit eher eine Unterscheidung, die gerade nicht zur Integration beiträgt. Ja, weil auch die meisten Menschen mit Migrationshintergrund werden ja nicht straffällig in Deutschland. Und diesen Prozess, den sollten wir, glaube ich, ernst nehmen. Und er hilft uns auch in der Prävention und in der Reaktion darauf überhaupt nicht weiter, immer auf dieses Kriterium zu gehen.
100 Deutschen mit deutschem Pass werden 2 bis 3 straffällig, bei Menschen, 100 Menschen mit nicht-deutschem Pass etwa 5 bis 6. Das heißt aber, 94% derjenigen mit nicht-deutschem Pass sind leben nach Recht und Gesetz. Wird das zu wenig beachtet, dieser Aspekt?
Also sicherlich haben wir viele sogenannte Nicht-Deutsche, wie es in der Statistik heißt, in Deutschland leben, die bestens integriert sind, die wertvolle Teile unserer Gesellschaft sind, nicht straffällig werden und man darf keinen Generalverdacht äußern. Aber Sie haben die Zahlen genannt. 2 bis 3 Deutsche werden straffällig, ansonsten im Schnitt der Nichtdeutschen 5 bis 6. Aber es gibt eben Herkunftsländer, da ist das dramatisch höher. Und wenn wir uns beispielsweise die ersten, obersten 12 Länder anschauen, wo die Menschen mehr wie 10 Personen von 100 straffällig werden, dann sind es mit Ausnahme Georgien ausschließlich arabische Länder plus ein afrikanisches Land, nämlich Nigeria. Und deswegen müssen wir schon auf die Sozialisierung auch aus den Herkunftsländern ganz genauer draufschauen und dürfen das, also da will ich wirklich deutlich widersprechen, nicht einfach unter den Tisch kehren oder negieren. Ja, Sie haben recht, die Sozialisierung oder sozioökonomische Umfeld spielt eine große Rolle, aber auch dazu gehört zur Wahrheit, dass die allermeisten, die über Asyl und Flucht zu uns nach Deutschland kommen, eben auch eine Armutszuwanderung haben und eben nicht mit entsprechenden Einkommen gesegnet sind, sondern zunächst einmal eben von Sozialleistungen leben. Und auch das ist ein Teil der Wahrheit, dass das überwiegend Menschen sind, die eben über Flucht und Asyl zu uns kommen.
Differenzieren wir dazu wenig noch, was Fluchtursachen angeht, Menschen, die hierher kommen, was jetzt wieder in Bezug zur Kriminalstatistik erstmal?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, in welcher Situation wir als Land gerade sind und inwiefern Politik und auch Medien da eine große Verantwortung für haben. Ich möchte kurz eine Anekdote erzählen. Bevor ich zu Cicero ging, war ich lange Jahre Lokaljournalist, unter anderem in Baden-Württemberg in Freiburg, eine Hochburg ihrer Partei. Als dort 2015 die Flüchtlingswelle natürlich auch ankam, durch die Nähe zur Schweiz sogar sehr, sehr massiv, erinnere ich mich noch ganz genau, wie es auch bei uns in den Medien die Debatte stattfand, nämlich verheerend. Es gab da eine Woche, ich habe dort bei einer Wochenzeitung gearbeitet, es war ein Ableger der örtlichen Tageszeitung. Es gab dort in einer Woche auf einem Platz mitten in Freiburg, in Hauptbahnhofnähe, 3 Vorfälle, wo junge sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, also angeblich Minderjährige, ich glaube aus Gambia, aber ich weiß es nicht mehr genau, junge Menschen dort mit Messern bedroht haben, eventuell aber auch das mit Drogenkauf verwickelt. Also die Studenten haben dort vielleicht auch irgendwie Marihuana kaufen wollen, ich weiß es nicht. Aber es gab 3 Vorfälle mit massiven Messerangriffen dieser speziellen Personengruppe, die diesen Park dort bevölkert hatte. So, ich wollte das in unserer Zeitung zum Thema machen. Es wurde mir weggenommen, weil man bei mir wohl Angst hatte, dass ich irgendwas gegen Merkels Flüchtlingspolitik schreibe, was man damals noch nicht offen aussprechen durfte. Die Volontärin wurde drangesetzt, hat bei der Polizeipressestelle angerufen, jetzt komme ich zum Thema Statistik, hat gefragt, ob die Polizei denn eine Häufung von Messer oder sonstigen Straftaten in diesem Park erkennen kann. Die Polizei antwortete, ein Zeitraum von einer Woche ist zu kurz, um von einem statistisch signifikanten Zunahme zu sprechen. Also können Sie von keiner Häufung sprechen. War bei uns eine kleine Meldung in der Zeitung, Überschrift, Polizei kann keine Häufung von Straftaten erkennen, Thema erledigt. Und dieses erzähle ich deshalb, weil ich auch selbstkritisch für uns Journalisten, wir waren damals noch in dieser Willkommenseuphorie, Ihre Parteifreundin hat sich darauf gefreut, dass sich Katrin Göring-Eckert, dass sich unser Land drastisch verändern wird. Es war damals so eine Stimmung, man durfte die Schattenseiten der unkontrollierten Migration öffentlich eigentlich nicht mal vorsichtig ansprechen. Und das hat die Leute, die das natürlich vor Ort gesehen haben, auch in Freiburg, auch Grünwähler hatten
dort Angst. Hat sich das bis zum heutigen Tag aus Ihrer Sicht erhalten, diese Ambivalenz, wie man damit umgeht?
Es hat sich etwas verbessert, aber es folgt ja nichts draus. Mhm. Also wir haben ja nach wie vor dieselbe Situation wie damals. Wir haben de facto unsere rechtliche Möglichkeit im Grundgesetz, dass wir an der Grenze Asylbewerber auch zurückweisen können, haben wir de facto außer Kraft gesetzt, ohne dass jemals das deutsche Parlament darüber beschlossen hat. Ändern ja nichts.
Frau Mihalic, jetzt kann man natürlich mit statistischen Zahlen durchaus auch deeskalierend wirken, wenn man sie richtig versteht. Aber bei vielen Menschen bleibt eben ein Eindruck, Herr Gebel hat jetzt einen Fall geschildert, dass es mit der Sicherheitslage auf deutschen Straßen eben vor allen Dingen seit einem verstärkten Zuzug von Migranten nicht mehr so weit her ist. Unterschätzt die Politik diesen Sachverhalt? Dann kann man, wie gesagt, man kann mit vielen Zahlen operieren, um das zu widerlegen, aber dass eben die Wahrnehmung da eine ganz andere ist.
Also ich finde nicht, dass man mit Zahlen operieren sollte, um sozusagen einen Eindruck zu widerlegen, der in der Bevölkerung vorhanden ist. Man muss natürlich das, was sich in der Bevölkerung abspielt und auch die Eindrücke, die dort entstehen, ob das jetzt auf Basis eigener gemachter Erfahrungen sind oder zum Beispiel transportiert über die Medien. Ja, also es wird ja auch viel über Straftaten berichtet, auch über Straftaten im Kontext mit Zuwanderung. Und auch das führt ja auch am Ende dazu oder auch die Art, wie wir Debatten darüber führen, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Zahlen interpretieren. Auch das trägt ja mit dazu bei, ob in der Bevölkerung sich eine gewisse Stimmung oder ein Unsicherheitsgefühl breit macht. Das kann man ja nicht alles isoliert voneinander betrachten. Gleichwohl ist dieses Sicherheitsgefühl oder auch Unsicherheitsgefühl, wenn es doch entsteht, selbstverständlich ernst zu nehmen. Aber wichtig ist natürlich auch eben zu sehen oder sich genau anzuschauen, welche Instrumente wirken eigentlich gegen was. So, und wenn ich mir kriminalitätsfördernde Faktoren anschaue, so wie sie eben ja auch beschrieben wurden oder die wir auch aus wissenschaftlicher Forschung kennen, dann muss ich natürlich gezielt gegen kriminalitätsfördernde Effekte vorgehen beispielsweise. Also das betrifft im Bereich der Jugendkriminalität natürlich ganz klar den ganzen Themenkomplex Gewaltprävention. Das betrifft Bildungspolitik. Das betrifft aber natürlich auch, wenn wir zum Beispiel über öffentliche Debatten auch eine Wahrnehmung haben, dass unsere Gesellschaft verroht. Auch diese Debatte führen wir ja regelmäßig, dass sich Gewalt immer mehr Bahn bricht. Also davor warnen wir ja auch schon seit Jahren, ja, dass es zunimmt, auch in anderen Kontexten. Getriggert durch die sozialen Medien, irgendwann landet das alles in der realen Welt, dann sind das natürlich Dinge, die wir nicht ausblenden können. Das heißt, wir müssen uns anschauen, woran liegt es eigentlich, um dann halt eben auch wirklich Maßnahmen zu definieren, um dagegen vorzugehen. Also wir können gerne über Migrationsdebatten reden. Ja, das können wir gerne machen. Die Frage ist natürlich, ob wir damit tatsächlich Kriminalität senken. Es ist ja einiges passiert seit 2015. Die Große Koalition hat regiert. Ja, und hat auch die Migrationszahlen nach unten gebracht. Dann hatten wir wieder einen Anstieg. Dann haben wir auch Gesetze gemacht, die wir in diesem Jahr gemacht haben. Das heißt, die wirken erst noch vielleicht. Man wird es sehen. Aber das hat ja alles nicht dazu geführt, dass das in der Bevölkerung irgendwie nach unten gegangen wäre mit dem Unsicherheitsgefühl. Das heißt, da müssen wir ja konstatieren, die Maßnahmen, die da getroffen wurden, auch von der Großen Koalition, haben ja nicht dazu beigetragen, dass die Bevölkerung sich wesentlich sicherer fühlt. Deswegen rate ich dazu, genau hinzuschauen, was sind die Ursachen für Kriminalität, wie kriegen wir das in den Griff und welche Maßnahmen müssen wir treffen, gerade im Bereich der Gewaltprävention?
Dem möchte ich, wenn ich darf, ein bisschen widersprechen, Frau Kollegin Michalic, weil in der Tat, wir haben nach 15, 16 erhebliche Maßnahmen ergriffen, um die Migration einzugrenzen und zu begrenzen. Deswegen haben wir bis zum Jahr 2021 einschließlich auch Migrationszuwanderungszahlen von jeweils unter 200.000 im Jahr gehabt. Sie erinnern sich so an die berühmte Obergrenzendiskussion. Wir haben das erreicht mit vielfachen Maßnahmen und in der Tat, es hat dann wieder deutlich zugenommen, seit die Ampel regiert und einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und an vielen kleinen und auch größeren Stellschrauben überall auf Öffnen gestellt hat. Bis zum Schluss jetzt mit der Turbo-Einbürgerung der doppelten Staatsbürgerschaft, für die in arabischer Sprache im arabischen Raum geworben wird. Genau. Und insofern hat es schon auch was mit dem Sicherheitsempfinden zu tun und auch mit der objektiven Lage. Nach 15, 16 sind die objektiven Strafbarkeitsdaten deutlich nach unten gegangen. Und jetzt erleben wir, dass sie wieder nach oben
gehen. Das ist ja genau mein Punkt, Herr Trohm. Wir haben eben gehört, dass seit 15, 16 das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung sich eben nicht normalisiert hat oder irgendwie nach unten gegangen ist. Und jetzt plötzlich ist es wieder angestiegen. Das heißt, wir haben seit 15, 16, wenn man jetzt dieses Datum nehmen will, kontinuierlich in der Bevölkerung eine Wahrnehmung von Unsicherheiten. So, das heißt, die Maßnahmen, die Sie ergriffen haben, haben offensichtlich nicht dazu beigetragen, dass sich die Bevölkerung sicherer fühlt. Deswegen ist ja eben meine Frage, was trägt denn dazu bei, dass sich die Bevölkerung sicherer fühlt? Ihre Migrationspolitik war es offensichtlich nicht. Deswegen wäre ich dafür, mal bei Kriminalpolitik anzufangen, ja, und tatsächlich eine seriöse Kriminalpolitik zu betreiben, die an den Ursachen von Kriminalität ansetzt und auch bei den Unsicherheitsgefühlen der Bevölkerung. Und ich glaube, dann kommen wir auch zum Ziel, dass wir nicht nur unser Land sicherer machen, sondern auch, dass das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung steigt.
Aber ist es unsere Aufgabe Deutschlands, dass wir, ich überspitze jetzt, dass wir jetzt ein Viertel der jungen Männer aus Afrika einreisen lassen, um dann hier mit denen Kriminalprävention zu machen?
Ja, darum geht es ja nicht, sondern die kommen ja zu uns aus anderen Gründen. Sie kommen ja zu uns nicht, weil sie Straftaten begehen wollen, sondern weil es Fluchtursachen gibt. Und wenn wir uns hier darüber unterhalten, was eigentlich zum Anstieg in der Kriminalstatistik führt, ich finde, dann sollten wir die Kriminalstatistik auch betrachten und dann sollten wir über Kriminalität reden und wie wir Kriminalität bekämpfen können.
Da können wir gleich auch noch was beisteuern, nämlich der Anstieg der Gewalttaten vom Jahr 2022 bis zum Jahr 2023, da gibt es eine Grafik, die bitte ich die Kolleginnen und Kollegen der Regie mal einzuführen. Also insgesamt gab es im Jahr 2022 197.200 Gewalttaten, ja, Gewaltkriminalität. Eine Steigerung für das Jahr 2023 von 8,6% führt jetzt zu 214.100 Gewalttaten. Das heißt also, es wird über Prävention gesprochen und über die Maßnahmen, wie man das eindämmen kann. Aber ganz offensichtlich ist man ja da ziemlich erfolglos, Frau Wollinger.
Ja, man muss hier auf jeden Fall noch genauer hinschauen. Und ich würde sagen, auch das ist die Aufgabe der nächsten Wochen, auch zu gucken, was ist eigentlich unter Gewaltkriminalität hier alles zu zählen und welche Bereiche müssen wir hier auch differenzieren. Wir sehen auf jeden Fall einen hohen Anstieg, auch so im Langzeitvergleich. Wir hatten alles schon mal viel, viel schlimmer. Auch das muss man sehen. Wir haben schon lange Phasen hinter uns, wo Kriminalität insgesamt zurückging, auch Gewaltkriminalität. Und das sage ich nicht, um die aktuellen Anstiege zu verharmlosen, sondern daran sehen wir, dass Kriminalität etwas ist, was man beeinflussen kann, was nicht naturgegeben ist, sondern von unserem Handeln abhängt. Und daraus können wir auch lernen. Und da muss man natürlich differenzieren. Reden wir jetzt über Jugendgewalt, reden wir über vorurteilsmotivierte Gewalt. Da haben wir den Höchststand, seit wir vorurteilsmotivierte Kriminalität messen.
Was ist das genau?
Vorurteilsmotivierte Kriminalität ist, wenn jemand Opfer wird aufgrund eines Merkmals. Also jemand, der jüdischen Glaubens ist, wird auf der Straße deswegen angegriffen. Nicht, weil es einen persönlichen Konflikt gibt, sondern weil er Merkmalsträger ist. Und vorurteilsmotivierte Kriminalität ist für die betroffenen Gruppe sehr, sehr einschränkend, weil es immer eine Botschaft hat an die ganze Gruppe. Also plötzlich müssen sich beispielsweise Juden in Deutschland überlegen, schicke ich mein Kind raus mit Zeichen des Glaubens? Oder muss vielleicht jemand, der homosexuell ist, Angst haben, kann ich da hingehen oder könnte mir da was passieren? Also vorurteilsmotivierte Kriminalität ist sehr perfide. Es hat einen Botschaftscharakter an die ganze Gruppe dieser Merkmalsträger. Und da sehen wir, seit 2011 wird das registriert durch polizeiliche Daten. Und da sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg, auch was die gewaltvollen vorurteilsmotivierten Straftaten anbelangt. Und das ist beispielsweise auch etwas, worüber wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. Und das, finde ich, ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, wenn wir uns die PKS angucken. Nicht nur über die Verzerrungsfaktoren, die man da auch mal betrachten muss, sondern natürlich ist es erstmal eine Auswahl. Was besprechen wir jetzt eigentlich, wenn wir über Kriminalität im Kontext von Zuwanderung sprechen? Wir haben auch überproportional viele Opfer. Ein Viertel der Opfer, die wir in der PKS haben, ist nicht deutsch.
Polizeiliche Kriminalstatistik, nochmal PKS.
Genau, die polizeiliche Kriminalstatistik. Also es ist natürlich auch jetzt eine Auswahl, die wir gerade treffen.
Werden auch oft Opfer von Tatverdächtigen auch mit, die nicht deutsche Herkunft
sind. Genau, das sehen wir auch. Ne? Die Gewalt zum Beispiel auch in geflüchteten Unterkünften, die auch wieder eher der Polizei angezeigt wird als die häusliche Gewalt. Also das müssen wir so differenziert betrachten. Und das ist genau das, was auch für Sicherheitsgefühl relevant ist. Denn das Sicherheitsgefühl speist sich nicht aus eigenen Erfahrungen. Also die Wahrnehmung von Kriminalität, die wir haben, die nehmen die wenigsten Leute aus der polizeilichen Kriminalstatistik oder aus der eigenen Erfahrung wahr, sondern aus den Medien. Und zwar der Art und Weise, welche Medien sie konsumieren und wie hier über Kriminalität gesprochen wird. Und das ist zentral, denn die Art und Weise, welches Bild ich von Kriminalität habe, bestimmt natürlich auch mein Verhältnis zu Polizei und Staat. Ja, habe ich das Gefühl, wir versinken in Kriminalität und alles wird immer schlimmer und der Staat stellt sich als ohnmächtig da und die Polizei als überfordert, dann ist das alarmierend. Das ist nicht das, was wir wollen können und das ist auch nicht das, was die Daten naheliegen, was eine begründete Annahme ist von Kriminalität. Deswegen sollten wir uns bei dem Sprechen über Kriminalität auch immer bewusst machen, wir treffen jetzt auch Auswahl, wir betrachten das polizeiliche Hellfeld, aber wir treffen auch die Auswahl, was gucken wir uns da eigentlich genau an und dann natürlich auch, in welcher Art und Weise reden wir darüber. Aber das sind alles Punkte, die das Bild, was Menschen haben, von Kriminalität prägen.
Wir gucken uns noch eine zweite Statistik an, bleibt noch beim Thema Migration und Kriminalität, wenn die Regie uns das mal vorlegt. Und zwar der Anstieg der Gewaltdelikte, die von 2022 wieder auf 2023, gerade haben wir die absoluten Zahlen gesehen, jetzt der Anstieg, wenn es deutsche Tatverdächtige sind, von 22 auf 23, 2,2%. Und bei nicht-deutschen Tatverdächtigen 14,5%. Es gibt da Verzerrungselemente, einen Unterschied zwischen denen, die hier wohnen und denen, die hierher kommen und Straftaten begehen. Da gehören ja, glaube ich, auch ausländische Touristen dazu, die hier gelegentlich auch Straftaten begehen. Wenn man das sieht, Sie sagen jetzt, wir brauchen eine Kehrtwende in der Migration als ein Mittel gegen diese Entwicklung. Was meinen Sie damit eigentlich genau? Denn da passiert ja eigentlich so gut, wird viel drüber geredet, aber es passiert nichts. Ich glaube, es ist sogar, dass jetzt das Asylpaket im Europäischen Parlament steht auf der Kippe, ob das überhaupt so verabschiedet wird. Also jedenfalls hat man das Gefühl, gerade wenn Sie sagen, Kehrtwende der Migrationspolitik, kann man ankündigen, findet aber nicht statt.
Doch, die hat stattgefunden. Mit Anbeginn der Ampelkoalition. Sie hat im Koalitionsvertrag einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik festgeschrieben und hat dafür gesorgt, dass an vielen Bereichen, bei den Sozialleistungen, bei den Bleibenrechten, sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht, sogar verurteilte Straftäter, obwohl sie ausreisepflichtig waren, ein Bleiberecht bekommen haben. Bei dem Thema der Unterbringung, der Wohnsitzauflage, die sie gelockert haben, bei dem Thema der Staatsbürgerschaft, der schnelleren Einbürgerung und. Und das ist genau das Problem. Die Kehrtwende hat stattgefunden nach 2022 mit Antritt der Ampelkoalition und wir brauchen sie wieder zurück. Wir müssen im Grunde nahezu alles zurückdrehen, was die Ampel im Bereich der Migrationspolitik gemacht haben und da auch eine entsprechende Konsequenz haben, weil wir diskutieren immer, sagen wir alle Parteien sagen, die Kommunen sind überlastet. Aber es sind doch nicht nur die Kommunen überlastet. Es sind doch auch die Polizeien der Länder und des Bundes überlastet. Das sagen uns die Gewerkschaften, das sagen uns auch die Polizeiführer. Und deswegen wird es auch in der Kriminalitätsbelastung Deutschlands erforderlich sein, dass wir tatsächlich die Migration deutlich mehr steuern und vor allem begrenzen, als das insbesondere die Ampelkoalition in den letzten 2 Jahren gemacht hat.
Also ich finde, Sie machen es sich ein bisschen zu einfach, Herr Trohm, weil Sie zwar immer sagen, was wir in der Migrationspolitik angeblich alles falsch machen, ja, oder den Paradigmenwechsel, den Sie so gerade beschrieben haben, herbeiführen. Sie sagen aber nicht, inwiefern das kriminalitätsfördernd wirkt. Und ich bin der Meinung, wir sollten mal über kriminalitätsfördernde Faktoren sprechen. Und dann müssen Sie mir mal erklären, inwiefern zum Beispiel Lockerungen bei Wohnsitzauflagen kriminalitätsfördernd wirken. Oder inwiefern zum Beispiel das Gewähren von Sozialleistungen kriminalitätsfördernd wirkt. Also ich habe mal gelernt, in dem, was ich in meinem bürgerlichen Leben gelernt habe, dass gerade eine vernünftige Sozialpolitik und auch Maßnahmen zur Integration kriminalitätsmindernd wirken und eben nicht fördernd. Und ich finde, Sie stellen es einfach in einen Kontext, den Sie nicht weiter erklären. Sie lassen die Dinge so im Raum stehen, in der öffentlichen Debatte, und lenken damit vom eigentlichen Thema ab. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wieder zum Kern zurückkommen. Was ist eigentlich kriminalitätsfördernd und wie können wir dem wirklich effektiv entgegenwirken?
Und das sehen wir auch bei Asylsuchenden. Es gab mal eine Auswertung vom LKA Niedersachsen zusammen mit Christian Pfeiffer und Kollegen. Und da hat man sich angeschaut, wie unter den Asylsuchenden die Kriminalitätsbelastung ist. Und man hat gesehen, dass diejenigen mit einer guten Bleibeperspektive, also einer Perspektive auf Integration, auf ihr Leben gestalten können, nicht auffällig sind, im Gegensatz zu welchen mit einer schlechten. Und da haben wir genau die Staaten, die Sie auch genannt haben. Also wir sehen, es ist nicht nur das, was an Fluchterfahrung und Gewalterfahrung mitgebracht wird, sondern es geht auch ganz zentral darum, wie wird hier das Leben gestaltet und welche Perspektive.
Aber genau das ist doch das Problem, Frau Wollinger. Der Innenminister von Brandenburg, Vorsitzender der Innenministerkonferenz, hat heute gesagt, das beste Mittel gegen Kriminalität von Zuwanderern ist eine gelungene Integration.
Genau.
Aber er sagt, wir sind in Deutschland, er ist auch gleichzeitig Kommunalminister in Brandenburg, am Limit. Das heißt, wir können diese Integration gar nicht mehr leisten. Ist das nicht doch ein Argument, das man da beachten muss, dass wir zwar sagen, wir brauchen Integration, aber so wie jetzt im Moment Flüchtlinge verteilt werden und wie die Kommunen belastet werden, ist das gar nicht mehr möglich.
Ja, das ist wichtig, dass wir uns genau um diese Problematik kümmern. Und wir haben ja auch als Ampel, haben wir ja auch zusammen mit der Ministerpräsidentenkonferenz Dinge vereinbart, die auch zur Entlastung der Kommunen beitragen. Und wir haben auch Maßnahmenpakete auf den Weg gebracht, die eben auch Migration zum Beispiel besser steuern sollen. Das sind ja alles Dinge, die wir ja erst in diesem Jahr verabschiedet haben. Also insofern ist es auch ein bisschen unseriös, jetzt Zahlen aus 23 zu nehmen. Und dann gleichzeitig zu erwarten, dass Maßnahmen aus 24 jetzt schon die Wirkung sozusagen in die Vergangenheit hineinfalten. Also so können wir die Debatte natürlich nicht führen. Wichtig ist aber tatsächlich, auf den Kern zurückzukommen, der halt eben auch aus Brandenburg deutlich artikuliert wurde, eben, dass wir natürlich auch die Kommunen in die Lage versetzen, ihre Integrationsaufgaben wahrzunehmen und auch im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung die Länder natürlich auch zu adressieren. Also es würde ja sozusagen ein Wunder geschehen, wenn allein die Bundespolitik im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung Einfluss hätte auf alle 16 Bundesländer und auf die Aufgabe, die sie zum Beispiel im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung wahrnehmen. Das heißt, auch die Innenministerien in den Ländern sind selbstverständlich gefordert, zu schauen, wo liegen denn eigentlich regionale Kriminalitätsschwerpunkte? Wie wirkt sich auch Kriminalität im Kontext von Zuwanderung regional aus und welche Maßnahmen können da individuell getroffen werden? Ich bin mir sicher, wenn wir in die Länder gucken, dann finden wir da große Unterschiede. Da gibt es Diskrepanzen zwischen Schleswig-Holstein und Berlin, definitiv, aber sicherlich auch zwischen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, wenn man sich das anschaut. Und deswegen wäre es auch ein bisschen zu leicht zu sagen, ja, wenn nur die Ampel alles richtig macht, dann funktioniert es in ganz Deutschland. Also die Länder haben hier selbstverständlich auch eine Verantwortung, die wir auch natürlich gemeinsam organisieren müssen.
Sie tun jetzt aber immer so, als wäre diese Form der Migration, und ich möchte ja auch noch mal ganz gezielt sagen, um was es mir geht. Mir geht es nicht um den Pfleger, um den Ingenieur, um den Arzt, der zu uns kommt, um bei uns zu arbeiten und sich eine Familie und ein Leben aufzubauen. Mir geht es um diese Form der unkontrollierten Migration junger Männer, die in der Lage sind, sich auf einer lebensgefährlichen Flucht auch unter Selbstanwendung von Gewalt durchzusetzen. Natürlich erleben sie Gewalt, aber sie lernen auch, dass man mit Gewalt weiterkommt. Das ist das Survival of the Fittest. Die sich durchschlagen, bis sie es mit Hilfe von kriminellen, höchstkriminellen Schleppern an unsere Grenze schaffen. Wir dort, es seit 2015, und da muss ich auch Ihre Partei an die Nase fassen, es war Angela Merkel, nicht die Grünen, die diese Entscheidung getroffen haben, letztendlich unser Grundgesetz mit dem Asylkompromiss außer Kraft gesetzt hat und eben nicht sagt, stopp, kommt aus einem sicheren Land, wir lassen euch nicht einreisen, sondern kommt herein, auch wenn euer Asylantrag, weil ihr aus zum Beispiel Marokko kommt, so gut wie keine Chance habt, dass er positiv beschieden wird, kommt erst mal rein. Wir bezahlen euch Unterkunft, wir zahlen euch ein Taschengeld aus.
Ja, das, was wir da an der Grenze machen.
Dann machen wir mit euch Kriminalitätsbekämpfung.
Nein, darum geht es ja nicht.
Das ist doch ein Unsinn.
Wir setzen ja schlicht Europarecht um mit dem, was wir an der Grenze machen. So, damit, das heißt, wenn wir das jetzt anders
handhaben würden. Dänemark schafft es auch und ist immer noch in der EU.
Wenn wir das jetzt anders handhaben würden, dann haben wir noch kein einziges Problem in diesem Bereich gelöst. Wenn wir Probleme in diesem Bereich haben, die niemand bestreitet hier am Tisch, ja, die niemand bestreitet, auch nicht in der öffentlichen Debatte, dann müssen wir uns aber gezielt eben um diese Problematik kümmern und eben nicht irgendwelche Versprechungen machen. Ja, wenn wir nur Europarecht außer Kraft setzen würden, dann hätten wir keine Kriminalitätsprobleme
mehr. Dänemark weist an seiner Grenze Asylbewerber zurück und ist immer noch in der EU und wird von niemandem dafür kritisiert. Ich habe es nicht erlebt.
Herr Gräber, wir sollten uns vielleicht irgendwann noch mal vom Jahr 2015, 2016 gedanklich lösen und vielleicht uns ins Heute bewegen. Und da haben Sie sich, Frau Kollegin Michalic, ein bisschen zu einfach gemacht, weil Sie können auf die Länder verweisen, aber die Länder können nur das verwalten, auch integrieren, was nach Deutschland hereinkommt. Und für die Begrenzung und für die Regelung, wer darf und wie nach Deutschland rein, ist nun mal der Bund zuständig, also Sie. Und in der Tat haben Sie alles geöffnet, bis die Länder Druck gemacht haben. Und jetzt haben Sie sehr widerwillig, insbesondere die Grünen, 1, 2, 3 Maßnahmen gemacht. Die Bezahlkarte haben wir diese Woche drauf, so löchrig wie ein Schweizer Käse. Die wird nicht wirken, weil es die Grünen durchlöchert haben. Sie machen jetzt Grenzkontrollen, die wir seit nahezu 2 Jahren fordern. Die Frau Faeser hat es noch im September abgelehnt, kurz vor der hessischen Landtagswahl dann eingeführt. Und sie hat es gestern in ihrer Pressemitteilung gefeiert, weil sie wirken 20% weniger. Das ist noch nicht ausreichend, aber immerhin. Und insofern gehört das schon auch ein Stück weit zur Wahrheit. Und jetzt einen Punkt, wo Sie gesagt haben, wo wir es dann auch nicht nur zuwanderungsbegrenzt machen können, sondern etwa auch kriminalitätsbekämpfend. Mit die höchste Kriminalitätsraten sind die Zuwanderer aus Marokko und aus Tunesien und Algerien, die sogenannten Maghreb-Staaten. Seit Jahr und Tag fordern wir sichere Herkunftsländer für die 3 Maghreb-Staaten. Diejenigen, die es verhindern und blockieren, sind die Grünen. Wir hätten sehr viel Zuwanderung und auch Kriminalität in Deutschland verhindern können, wenn wir schon vor 5 Jahren diese sicheren Herkunftsländer gemacht hätten. Da haben Sie es noch im Bundesrat verhindert.
Die Frage nach den Ursachen noch mal. Frau Wollinger, Kriminalität weniger ein Sicherheits- als ein soziales Problem?
Es kommt sicherlich darauf an, was schauen wir uns an, wenn wir über Kriminalität sprechen. Wir alle haben davon Bilder im Kopf, ne? Und die sind weniger mit so etwas wie Wirtschaftskriminalität beispielsweise verbunden, was auch sehr schlecht in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst wird. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Handlungen, will ich sagen, an Kriminalität, ne? Und es gibt nicht die eine kausale Ursache, die das alles erklärt oder die eine Theorie. Aber gerade bei vielen Straftaten, die wir auch in der polizeilichen Kriminalstatistik haben, haben auch sozioökonomische Umstände, haben auch Belastungsfaktoren, die als mitursächlich auf jeden Fall gesehen werden können. Ja.
Womit wir ja eigentlich beim Thema Jugendkriminalität sind, das spielt ja auch eine Rolle, auch eine starke Zunahme gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 gibt es 43% mehr Tatverdächtige, also wir sind immer noch bei Tatverdächtigen in der polizeilichen Kriminalstatistik. 43% mehr tatverdächtige Kinder und Jugendliche. Weshalb ist diese Zahl eigentlich seit dem letzten Vor-Corona-Jahr so nach oben gegangen?
Da gibt es unterschiedliche Vermutungen. Es gibt nicht die eine Studie, die jetzt wirklich da das komplett aufklären kann. Was wir sehen, ist, dass nachdem es eine lange Zeit einen Rückgang gab von Jugendkriminalität und Jugendgewalt, und auch das will ich mal einordnen, 2007 hatten wir da wirklich einen Höchststand, das hat sich bis 2015 halbiert, die Fälle von Jugendgewalt. Und seitdem haben wir Schwankungen und nach Corona jetzt wieder diese Zunahme, aber wir sind noch lange nicht auf dem Niveau, was wir mal hatten. Jugendgewalt und Kriminalität ist sehr gut erforscht. Und da sehen wir, dass es halt bestimmte Faktoren gibt, die ich vorhin auch schon genannt habe. Da kommen auch noch andere bestimmte Risikofaktoren dazu. Da kommt auch dazu, wie ist das elterliche Erziehungsverhalten? Erlebe ich selbst Gewalt? Was wird mir vorgelebt? Und dergleichen. Und jetzt ist es einmal die Pandemie, wo die Vermutung naheliegt, es gibt so Nachholeffekte. Jugendliche treffen sich wieder mehr, sind wieder unterwegs und draußen und dann passiert auch wieder mehr Blödsinn quasi, der dann auch im Hellfeld landet. Das alleine, glaube ich, ist zu wenig jetzt mittlerweile auch zu erklären, denn wir haben jetzt ja auch eine Zeit nach der Pandemie. Aber es liegt nahe, dass das soziale Lernen, was halt durch Schule, durch Freizeitangebote im Kinder- und Jugendbereich gegeben ist, natürlich einen Einfluss hat, weil das fiel alles weg in der Corona-Pandemie. Man kann auch sagen, eigentlich wäre es sehr seltsam, wenn sich die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Maßnahmen gar nicht verändert hätten, weil das würde ja bedeuten, dass all das, was wir unabhängig, also um das elterliche Umfeld herum aufbauen an Präventionsmaßnahmen, an Schule, an strukturierte Freizeitmöglichkeiten und dergleichen, dass das keinen Effekt hätte. Und das sehen wir jetzt doch, das ist das, was wir brauchen. Und es ist etwas, was man nicht einfach so nachholen kann. Also wir konnten nach Corona vielleicht dann das Konzert nachholen, was wir nicht sehen konnten. Aber bei Kindern und Jugendlichen geht es ja um eine Entwicklungsphase.
Was die Folgen, also gerade diese gesellschaftlichen Folgen von der Pandemie angehen, wollen wir uns morgen in der Phoenix-Runde auch noch genauer, nicht nur mit dem Thema Kriminalität befassen. Aber nochmal zum Thema jetzt Jugendkriminalität, Ursachenforschung. Man bräuchte eigentlich ja für soziale Maßnahmen, für mehr Bildung, das wird ja auch immer wieder gefordert, für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen eigentlich sehr viel mehr Geld. Also es müsste sehr viel mehr Geld noch in soziale Ausgleichs- und Unterstützungsmaßnahmen auch sinnvoll gesteckt werden. Da kommt aber, sitzt jetzt hier zwar keiner am Tisch, gleich der Haushälter oder die Haushälter aus den Fraktionen und sagen, wir haben sowieso kein Geld mehr, wir müssen überall sparen. Ist das ein großes Problem, dass wir das, die Ursachen, unter anderem auch aus finanziellen Gründen, viel zu wenig ernst nehmen?
Ich glaube, wir sollten uns die Ursachen mal ganz genau anschauen. Es wird immer auf Corona verwiesen, aber auch da machen die Zahlen, glaube ich, eine deutliche Aussage. Bei Kindern und Jugendlichen, bei Deutschen, haben wir Steigerungswerte von 1 und 2%, bei Heranwachsen sogar -4%. Da ist die Kriminalität gesunken. Und bei nichtdeutschen Straftätern haben wir jeweils Zuwachsraten von um die 30%.
Okay, deswegen, ich muss jetzt an dieser Stelle etwas zu den Zuwachsraten sagen, damit wir diese Zahlen richtig einordnen können. Das ist wichtig, weil wir das eben auch schon in der Grafik gesehen haben. Der Zuwachs, wir haben ja auch einen Zuwachs an Migration. Also haben wir auch einen Zuwachs von nicht-deutschen Tatverdächtigen. Was man eigentlich macht, ist eine Verhältniszahl hinzuzuziehen. Das machen wir mit den Taten insgesamt, so die Häufigkeitszahl. Und für Straftäter machen wir das auch so, dass wir das ins Verhältnis setzen. Wie oft kommen die denn in der Grundbevölkerung vor? Nur dann können wir wirklich gut vergleichen. Das fällt aber schwer bei der nichtdeutschen Bevölkerung. Deswegen, ich will es nicht zu komplex machen, aber das muss man damit erstmal diesen Zuwachs auch so einordnen, ja, dass wir den auch einfach einen Zuwachs haben, weil wir einfach mehr Migration haben. Also dann haben wir einfach auch mehr Menschen aus dieser Gruppe. Und wir haben hier keine Verhältniszahl, die gut Nichtdeutsche und Deutsche miteinander vergleichen.
Das hilft uns ja bei der Feststellung der Kriminalität nichts. Ich bin ja da ganz bei Ihnen, auch was die Zahlen anbelangt.
Aber
die Zahlen sind ja einfach zu hoch. Und deswegen dürfen wir nicht über die Jugendkriminalität sprechen. Die gibt es auch und zu viel bei den Deutschen. Aber was die Entwicklung anbelangt, teilweise sogar rückläufig, jedenfalls nur schwach ansteigend. Und deswegen müssen wir schon den Fokus auch auf die Personengruppe legen, die jetzt die deutliche Zunahme der Jugendkriminalität entsprechend in der Statistik verursacht.
Genau, aber das Schöne ist ja, und das muss ich jetzt auch noch kurz erwähnen, das Schöne ist ja, dass wir das ja in Studien wirklich sehr gut erforscht haben und da sehen, wenn wir die relevanten Faktoren mit reinberechnen, dann ist es nicht der Migrationshintergrund, der relevant ist. Und deswegen, und das hilft uns nämlich jetzt für die Debatte, weil wir mal gucken können, okay, in welcher Situation sind eigentlich Kinder und Jugendliche aber mit nicht-deutschem Pass oder
Sie
mit Migrationshintergrund?
Doch nicht nivellieren,
weil wir da nämlich ran müssen. Und
das aber nicht Frau Welling, das verstehe ich nicht ganz, weil Sie sagen ja, gleichzeitig ist das Armutsrisiko bei Migranten ja viel größer. Genau. Also gibt es dann tatsächlich doch einen Unterschied zwischen Deutschland und Deutschland.
Ja, aber das ist doch die Frage, warum ist das bei Kindern und Jugendlichen so? Genau. Warum haben die so eine höhere Chance auf eine Haupt- oder Realschule zu gelangen? Warum schaffen sie den Sprung nicht aufs Gymnasium? Das ist ja etwas, was Jahrzehnten wir schon
sehen. Darf ich eine letzte Frage stellen? Wir sind gleich am Ende, Herr Gräber. Jetzt ob nicht deutsch oder deutsche Jugendkriminalität, tun wir zu wenig für Kinder und Jugendliche in Deutschland?
Wir zu wenig für Kinder und Jugendliche tun. Ich glaube, wir tun insgesamt zu wenig, ein zukunftsfähiges Bildungssystem bei uns im Land zu haben. Und dazu gehört aber auch, dass wir uns von mancher sozialromantischen Vorstellung, glaube ich, verabschieden müssen und auch ein Bildungssystem haben, was wirklich auch Leistung fördert und belohnt, was auch gerade für Kinder aus migrantischen Familien enorm wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir immer so allgemein über Migration und sowas sprechen, wir müssen uns, ob jetzt im Zusammenhang mit Kriminalität, aber mit Bildung, und den Zusammenhang, den sehe ich da 100% auch. Wer sein Leben im Griff hat, wer Ziele hat im Leben, der hat, glaube ich, weniger Neigung dazu, irgendwie kriminell zu werden, weil er seinen Erfolg anderswoher bekommt. Aber da müssen wir, glaube ich, auch ganz genau hingucken, was sind das für Schulen, an denen es Probleme gibt, was sind das für Kinder, was sind das für Familien. Und das dann irgendwie klein zu rechnen und mit statistischen Tricks herumzurechnen, bringt, glaube ich, nichts. Und da sehen wir, lassen Sie mich zum Punkt kommen, da sehen wir, dass wir zum Beispiel an den Schulen kein Problem mit asiatischen Kindern haben. Im Gegenteil.
Dann machen wir jetzt hier den Punkt. Können es eh nicht zu Ende diskutieren. Ich bedanke mich bei Irene Mihalitsch, bei Gina Rosa Wollinger, bei Alexander Trom und bei Daniel Gräber. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich habe es gerade schon erwähnt, morgen in der Phoenix-Runde das Thema, jetzt habe ich den entsprechenden Corona-Aufarbeitung, ist der Staat zu weit gegangen, das ist das Thema. Eine Zusammenfassung dieser Pressekonferenz, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zur polizeilichen Kriminalstatistik mit Nancy Faeser, die sehen Sie jetzt gleich bei Phoenix der Tat mit Konstanze Abratzky noch mal ausführlicher und können sich ein weiteres Bild machen. Bleiben Sie bei uns.